Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Hier bei einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute haben wir zu Gast Jasna Fritzi Bauer. Eine ganz neue Generation an Schauspielern erobert jetzt auch den Tatort.
Und ich kenne die, obwohl ich nie Tatort gucke.
Aha. Ja, und woher kennst du sie?
Man kennt sie aus den Medien, sagt man, glaube ich, ganz allgemein. Nein, die macht jetzt ja nicht nur das, die hat ja schon in vielen anderen Sachen mitgespielt.
Ja, natürlich.
Und außerdem kennt man diese Tatort-Leute ja auch, wenn man den Tatort nicht guckt, die sind ja so präsent.
Ja.
Und die ist natürlich wirklich
Aber die Jasna,
toll.
Die ist breit aufgestellt und die macht einen Podcast auch übrigens. Ist eine Konkurrenz eigentlich zu uns. Dürften wir jetzt gar nicht so promoten, machen wir aber trotzdem.
Sind wir nicht so.
Den macht sie zusammen mit ihrer Freundin. Ist sie tolle Schauspielerin, gehörte zum Ensemble des Burgtheaters und so. Also da ist schon richtig viel PS unter der Haube.
Wobei sie da ja selber gesagt hat, sie wusste gar nicht, dass das jetzt so eine Riesengeschichte ist, ne?
Ja.
Bis man das ihr angetragen hat, was machst du da Tolles und so. Und,
Ja, ich glaube, ihr ist auch sehr vieles unangenehm. Darauf übrigens baut sich auch unser Spiel auf, was wir mit ihr spielen, dass ihr einfach nahezu jede Situation im Leben unangenehm ist.
Und wir lernen, das habe ich heute gelernt, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, was Poseidons Kuss ist.
Ja. Das habe ich euch endlich mal erklärt. Und das ist ein Wissen,
danke,
das hättet
Barbara,
ihr vielleicht gerne schon mal vorher gehabt. Also jetzt geht's los. Jasna Fritzi Bauer bei den Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Unser heutiger Gast ist seit 2021 die Tatortkommissarin in Bremen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Darunter den Bayerischen Filmpreis She's a Superstar. Und das ist noch nicht alles. Sie ist die selbsternannte Kacke- und Kotze-Beauftragte in ihrer Familie und ist gleichzeitig eine Meisterin am Grill. Sie hat gerade erst den Führerschein gemacht. Und das, obwohl sie älter ist, als sie aussieht. Da sie Krebs lieber mag als Waffeln, war es an der Zeit, dass wir sie vom Gegenteil überzeugen. Herzlich willkommen bei Mit den Waffeln einer Frau, Jasna Fritzi Bauer.
Jasna!
Barbara, hallo!
Wir müssen reden.
Ja.
Du merkst es selber, oder?
Ja, ich.
Es gibt so viele Dinge, die sich hier sofort einem aufdrängen. Es gibt Gesprächsbedarf.
Ja, ich höre es. Ich habe es gehört. Was ist hier los?
Lass uns mal bitte so anfangen. Ich habe gerade bei dir bei Instagram, das mache ich immer so bei den Gästen, so durchgescrollt. Und dein letzter Beitrag war ein Vogue-Shooting mit dir und deiner Freundin und eurer Tochter. Und da dachte ich mir, was muss man machen, dass die Vogue einen anfragt, so geile Klamotten zu tragen, die immer ein bisschen so aussehen, als würden sie einem nicht passen. Aber hinterher denkt man, so möchte ich auch aussehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ich liebe ja so Shootings, so Editorial-Shoots, wo man wirklich Kleidung anzieht, die einem wirklich überhaupt nicht passen, wenn man sie so anhat. Aber auf dem Foto sieht es mega geil aus.
Das mache ich eigentlich jeden Tag im Fernsehen, aber auch noch für die Vogue. Wenn da der Vogue drüber steht, dann hat es ja, verstehst du, ein ganz anderes Ding, wie wenn man sich denkt, sie hat sich schon wieder vergriffen irgendwie.
Total.
Nerven verloren vom Kleiderschrank.
Total. Wie wir das gemacht haben, wir haben uns einfach mit der Kerstin Wengen mal getroffen, der Chefredakteurin von der Vogue, und haben überlegt, ob es nicht eine schöne Geschichte zusammen wäre, ob wir nicht eine schöne Geschichte zusammen machen, und dann haben wir das gemacht.
Ist das toll.
Ja, das
ist
war
das
ganz toll.
Toll. Die Vogue ist ja noch so die letzte Zeitschrift, die es irgendwie auch so gibt, weißt du, wo man so, also jetzt wo es meine Zeitschrift zum Beispiel auch nicht mehr gibt und so,
ja.
Es gibt ja kaum noch irgendwie so Sachen und man kauft ja auch nur noch ganz selten, ehrlich gesagt, was. Aber ich finde so eine Vogue, das würde man immer noch mal ausgeben, das viele Geld.
Ja, finde ich auch. Also ich habe es jetzt natürlich auch dann ganz viel Geld ausgegeben, weil wir ganz viele gekauft haben.
Erzähl mal, wie viele Exemplare hast du gekauft?
Ich weiß nicht, glaube ich 10 oder so.
Und was hast du damit gemacht?
Naja, halt doch für Mama, für Oma, für Opa, bla bla bla. Mit wem man das ausgibt. Und dann natürlich 2 oder 3 für einen selber, weil man zieht ja manchmal um und dann blättert man drin rum, dann geht's kaputt und man will es ja aber in schön haben.
Hast du es ausgelegt auf dem Klo, dass man einfach, wenn jemand aufs Klo geht und so sagt, ah, guck mal, Jasna, du warst ja in der Vogue, hast du gar nicht erzählt? Oder machst du es in so, ich habe zum Beispiel früher alles in Kisten verpackt, es steht jetzt alles im Keller und ich habe immer alles dreifach auch gekauft. Das heißt, ich habe 3-mal die TV-Spielfilme, wo ein ganz kleines Foto von mir drin war, 3-mal die so zu Beginn meiner Karriere, weißt du, wo man
auch
alles gesammelt hat.
Das habe ich auch. Also ich habe in Berlin in meinem Keller eine riesige, so eine Ikea-Kiste, so eine durchsichtige, aber die größte, die es gibt. Und da sind genau alle diese Art von Sachen drin, weil ich habe das nicht nur so gemacht, dass ich mir das auch selber gekauft habe, weil kriegt ja auch immer mal ein Exemplar noch geschickt, meistens eins.
Ja, ja.
Sondern meine Oma und mein Opa, die haben mir auch immer, wenn ich mal so in der Tageszeitung war, das ausgeschnitten und mir geschickt.
Ausgeschnitten.
Ich habe also einen ganzen Ordner, so einen Schulordner, Mücke. einen Schulordner mit so Klarsichtfolien, wo ausgeschnittene Zeitungsartikel drin sind.
Aber es ist so wunderbar, wenn es jemand für einen macht, weil heute müsste man hochbezahlt irgendjemand anstellen, der das Presseclipping, so hieß das früher, genau. Für einen macht. Und sehr lustig fand ich immer, man hat mühevoll für irgendeine Sache Promotion gemacht und hat dann dem Spiegel endlich mal ein Interview gegeben. Und dann kamen so Leute auf einen zu, hey, du bist im Spiegel, hast du es schon gesehen? So, ja, das habe ich zufällig mitgekriegt. Und dann hat man sich das alles aufgehoben und dann irgendwann hat man damit aufgehört. Gell? Ist eigentlich schade, aber man müsste total. Dann sonst ein ganzes Zimmer dafür hergeben.
Man könnte eine total geile Chronik, naja, man müsste halt nur die geilen Sachen, obwohl, eigentlich muss man die Scheißsachen aufheben, weil das ist ja viel witziger am Ende.
Und da gibt's so viel von mir. Und weißt du, ich sammle jetzt ja schon fürs Lebenswerk. Ja. Du bist ja nur halb so alt wie ich, aber bei mir geht's ja schon so Richtung, das war ihr Leben und da ist es natürlich toll, wenn man dann so Ausschnitte sieht, die fast nur schwarz-weiß sind, wo man sagt, kann man nochmal nachkolorieren, weißt du, so wie beim Krieg irgendwie.
Also halb Gott, so alt ist auch ein bisschen übertrieben. Ich bin ja älter, als ich aussehe.
15 Jahre jünger bist du als ich. Ich könnte biologisch deine Mutter sein, was eine lustige Vorstellung also wäre. Wie alt ist deine Mutter?
57. Aber ich sag dir mal 50. eins, meine Schwester ist 16 Jahre jünger als ich. Also du könntest auch meine Schwester sein.
Und die ist auch ein Kind deiner 57-jährigen Mutter?
Ja.
Das ist toll. Das heißt, die hat die gekriegt mit ein. Das würde ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ich kriege jetzt kein Kind mehr, habe ich beschlossen.
Ja, irgendwann ist man, glaube ich, zu alt. Es ist einfach auch anstrengend. Ich sag's, wie es ist.
Ich weiß. Ich bin jetzt auch in allen Punkten, gucke ich immer Müttern, die so einen Kinderwagen schieben und so und da so Sachen reinreichen und dann fliegt es ständig auch raus, wieder auf den Boden und so. Und dann denke ich mir, das war total super. Aber es ist jetzt eben auch total super, dass jetzt was anderes kommt.
Ja, total.
Irgendwie.
Das ist schon ganz gut. Das kann ich total nachvollziehen.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob du eigentlich gerne im Rampenlicht stehst, weil ich könnte mir vorstellen, du bist in einem dauerhaften Zwiespalt.
Ich bin in einem dauerhaften Zwiespalt, das ist wohl wahr. Ich mag, ich bin Schauspielerin, ne? Schauspieler sind schon auch irgendwie ein bisschen Narzissten, sonst könnten die, glaube ich, keine Schauspieler sein. Aber diese permanente Aufmerksamkeit, die gefällt mir gar nicht gut. Und ich mag auch zum Beispiel gar nicht gerne über Teppiche gehen. Das finde ich ganz blöd.
Also was heißt blöd? Das kann ich sehr gut verstehen.
Dazu. Und manchmal ist es auch schön, wenn man kann schöne Kleider anziehen und man ist hübsch zurechtgemacht. Aber man wird da so doll angeschrien. Und dann, also mein Bestes, was mal passiert ist, war, da war ich auf der Bunte New Faces Award, auf dem Bunte New Faces Award. Und den habe ich auch mal gekriegt vor 400 Jahren. Und dann ging ich auf den Teppich und dann schrien mich alle an, hier. Und dann hörte das Blitzlichtgewitter auf und einer rief, hey, wie heißt denn du eigentlich? Und ich war so, weiß ich jetzt auch
nicht. Ich weiß. Es ist einfach so eine Situation, die kann man nicht genießen. Und wenn das jemand toll findet oder sagt, das ist der schönste Teil meines Jobs, dann kommt mir das ein bisschen komisch vor.
Der ist ein absoluter Psychopath.
Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Dann ist es auch ein bisschen so, dass man ich leide am meisten drunter, dass ich nie ironisch sein kann auf dem Teppich, weil du kannst ja nicht reden, weil wenn du redest, ist dein Gesicht die ganze Zeit verzogen. Das heißt, du bist dazu verdammt, bescheuerte Grimassen zu machen, von denen du vorm Spiegel geübt hast, dass sie gut aussehen. Ja? Bei mir ist es zum Beispiel Zunge an den Gaumen.
Ja, und die Wangen so rein.
Wangen rein. Toll. Und dann Dreiviertelprofil. Und dann weiß ich so, von der einen Seite sehe ich besser aus als von der anderen und so. Und das ist so, ich würde dem Ganzen gerne immer so eine ironische Note geben, aber das geht
leider nicht.
Und das nervt mich dann immer total.
Was ich total spannend finde an der ganzen Sache ist, es gibt ja dann, alle Fotos kommen ja auf eine Seite, die Getty Images heißt, für alle Leute, die es nicht kennen. Mhm. Und dann geht man so, googelt man das und geht so auf Getty Images und denkt, boah, vielleicht ist da irgendwie ein hübsches Foto. Und dann denkt man, die haben wirklich die absolut beschissensten Fotos, die es von mir gab, haben die ausgewählt und da drauf gemacht. Ja. Damit dieses Kackfoto dann irgendwie in der bunten ist oder in der weiß
Also das schlechteste von all den Kackfotos, das wird dann in allen Zeitungen abgedruckt, weil die ja alle irgendwie zusammenhängen. Und da denke ich mir dann auch manchmal, dafür habe ich jetzt 12 Minuten in der Kälte posiert gestern und mein Innerstes nach außen gekrempelt, dafür, dass am nächsten Tag ein unscharfes Bild von mir entsteht. Und ich habe ja zu Beginn meiner Karriere auch alles gemacht, was die Fotografen von mir wollten.
Das mache ich nicht.
Nee. Genau, ich schon. Der Barbara, Rücken, habe ich mich umgedreht, dann habe ich vergessen. Ich hatte ja alles dafür sozusagen, wie soll ich sagen, alles darauf ausgerichtet, dass es vorne rum gut aussieht. Bei mir geht immer nur eine Seite. Wenn es vorne gut aussieht, sieht es hinten nie gut aus. Das heißt, ich habe mich umgedreht, Riesenfehler. Hinten war, klappte der Rücken so zusammen und kruspelte sich die Corsage, alles über die Quolls, über die Corsage drüber. Oder dann wink mal oder Schulterblick, da habe ich mich umgedreht, habe es über die Schulter geguckt. Es sah alles kacke aus. Ich mache gar nichts mehr. Ich stehe da nur und denke mir, ne, friss oder stirb und dann gehe ich
wieder. Ich gehe dann auch. Ich finde auch immer so gemein mit, jetzt lach doch mal. Ja, als ob ich dann mehr lachen würde, als ich sowieso schon nicht mache.
Ja, das stimmt. Ich finde mal die Leute, die auf den Fotos richtig gut aussehen, in der Zeitung,
ja.
Die machen auf dem roten Teppich so peinliche Sachen mit ihrem Gesicht und die Art, wie sie stehen, weil es so künstlich ist, dass ich das auch nicht. Dann nehme ich in Kauf, dass Fotos von mir entstehen, die einfach nicht so gut aussehen, weil ich möchte weiterhin Mensch sein, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, total. Ich fühle mich da auch immer, mir ist das auch ein bisschen unangenehm und peinlich, ehrlich gesagt. Mir ist also immer peinlich. Ja. Mir ist auch ganz, ganz viel leider peinlich. Aber gut, so ist das halt nun mal im Leben, nicht wahr?
Ja, das macht gar nichts. Stehst du, was ist denn am Ende dann der Beweggrund dafür gewesen, auf die Bühne zu gehen? Weil ich meine, dir war ja wahrscheinlich schon klar bei deiner Berufswahl, dass du dich dann öfter mal äußern musst, auch in der Presse, dass du vielleicht wirklich über rote Teppiche gehen musst, dass du im Mittelpunkt stehst. Weil es war ja ziemlich schnell klar bei dir, dass das in die richtige Richtung geht.
Also ich sag's mal so, als ich das alles angefangen habe, ich habe ja sehr früh angefangen mit 14 im Jugendclub des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Und mir war das da gar nicht so klar, dass ich dann eine Karriere in Film und Fernsehen mache. Ne? Also ich wollte tatsächlich immer Theaterschauspielerin werden. Und auch als ich habe mich dann beworben an Schauspielschulen, bin dann auf die Busch, da wusste ich auch gar nicht so genau, was das überhaupt ist. Und ich dachte so, ja, Berlin, geil, fahren wir hin, mache ich.
Geh hin, ja.
Zieh ich hin, tipptopp. Ja, und dann waren alle so, bist auf der Busch, auf der Ernst Busch. Ich dachte, ja gut, also Entschuldigung, keine Ahnung. Das kann ich ja jetzt auch nichts dafür. Ja, und dann war ich da und da wollte ich aber auch die ganze Zeit eigentlich noch Theater spielen. Und war so richtig nur auf Bühne fixiert. Und war auch ganz viel im Theater und wollte so mit Thalheimer so tolle griechische Tragödien machen. Da so habe ich mir mein Leben vorgestellt. Ja, ja und dann
griechische Tragödien, das wolltest du wirklich?
Ja, ich liebe
wolltest
griechische
Tragödien.
Wolltest
du klassische Tragödien. Texte spielen und okay, gut, sehr
ich
interessant.
Liebe griechische Tragödien. Das war mein großer
Traum. Ja, ich auch, wer nicht? All unsere Hörer lieben griechische Tragödien, nicht wahr?
Mein ganz, ganz großer Traum. Ja, und dann kam alles anders, als ich dachte. Dann kam eines Tages.
Ja, aber dann konntest du ja gut damit umgehen.
Ja, es hat sich dann also am Anfang bin ich auch nicht so gut damit umgegangen und war das auch super schwierig für mich tatsächlich, mich da irgendwie so reinzufinden. Aber ich sag mal so, man wächst ja in die Sachen rein, ne? Und irgendwann, ich mache das ja jetzt schon auch echt lange. Ich meine, mit 14 habe ich angefangen. Ich wollte gerade sagen, 38 stimmt überhaupt nicht. 35.
Du bist 35, ich habe es gerade nochmal gegoogelt.
Irgendwie, also das sind ja jetzt auch schon dann 21 Jahre, wenn ich richtig rechnen kann. Das ist schon echt lang.
Findest du jetzt schon, dass du an so einem Punkt bist, wo du sagst, ich muss jetzt Verantwortung nehmen für mein Tun, oder denkst du noch, du bist noch ganz schön jung und kannst dir alles leisten? Also bei mir war so die Schallmauer mit 30 überschritten, wo ich mir so dachte, scheiße, jetzt muss ich Verantwortung nehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, bei mir ist jetzt, ich habe jetzt 20 Jahre gearbeitet, ich müsste mal bald in Rente, fällt mir gerade auf. Das ist jetzt echt schon lange gewesen, oder?
Also hast du schon richtig viel Geld zusammengesammelt, um in Rente zu gehen? Denkst du über sowas nach?
Ja, manchmal schon. Weil ich meine, da man ja nicht festangestellt ist die ganze Zeit, wird man wirklich ungefähr 3,50 Euro Rente bekommen. Und dann denke ich mir so, ach scheiße, was mache ich denn jetzt? Aber gut, ich sorge jetzt auch überhaupt nicht vor, habe nichts gespart und ja, ich lasse es mal so auf mich zukommen, sag ich mal. Nee, also ich finde, man muss schon irgendwie so ein bisschen gucken, ne? Dass man halt nicht irgendwie irgendwann auf der Straße sitzt. Es ist ja leider so. Aber jetzt so richtig krass Gedanken darüber mache ich mir nicht, weil ich bin auch erst 35. Aber ich sollte wahrscheinlich. Mach ich aber nicht.
Ja, irgendwie halt, keine Ahnung, so viel wie geht, ab und zu mal zur Seite legen und dann wirklich auch nicht dran gehen und so. Bist du so ein Kandidat, der überrascht wird davon, dass er am Ende des Jahres Steuern zahlen muss? Gibt ja viele unserer Kollegen.
Ja, also ich war überrascht nicht, aber ich bin öfter überrascht, wie viel.
Aber das heißt ja immer, dass du auch ein gutes Jahr eingelegt hast.
Naja,
eigentlich.
Ich denke immer so, ja gut, ich arbeite ja auf Lohnsteuer, da werde ich ja mit Steuerklasse 1 und 6 besteuert, weil man arbeitet ja auch manchmal gleichzeitig. Oh ja, und dann bin ich halt auch noch selbstständig und dann denke ich so, naja, das wird sich schon ausgleichen. Man zahlt ja total viele Steuern, wir zahlen ja Höchststeuersatz. Ja, nix ist. Aber vor allem rechnen die das ja auch nicht gegen. Die überweisen dir dann das eine und ziehen dir aber das andere ab. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht.
Und die Überweisung kommt immer deutlich später als die Abbuchung.
Genau.
Also das ist meine Erfahrung.
Genau, das ist
mit der Überweisung
praktisch.
Lässt man sich beim deutschen Finanzbehörden gerne mal gerne mal Zeit irgendwie.
Ja.
Jetzt hast du aber, komm, du bist mit 33 hast du im Prinzip das geschafft, wofür andere ein ganzes Leben arbeiten. Du bist Kommissarin beim Tatort und ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht noch nicht mal dein Leben lang davor Tatort geguckt hast.
Mein Leben lang nicht, aber ich habe schon oft Tatort. Ich muss dazu sagen, also früher habe ich tatsächlich mit meiner Mutter Tatort geguckt. Weil wir durften nicht so viel Fernsehen gucken, da gab es dann nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Aber jetzt, ich sag's wie es ist, jetzt wo ich seit ein paar Jahren, also schon auch bevor ich Tatort gemacht habe, gucke ich tatsächlich fast jeden Sonntag Tatort. Es ist wie es ist.
Das ist ja auch ein fast schon ein Ritual, ein bundesrepublikanisches und jetzt auch gesamtdeutsches Ritual, was ja, glaube ich, wirklich die Mehrheit der Menschen irgendwie pflegen und was man auch richtig lieb gewonnen hat. Guckst du deinen eigenen Tatort, Stille Nacht wird der nächste heißen, läuft nächste Woche. Wirst du den gucken? Vom Fernseher?
Ich werde,
mit der Familie?
Ja, wahrscheinlich schon, weil wir meine Tochter hat Geburtstag. Und wir haben die ganze Familie hier, also alle Omas und Opas oder fast alle. Und deshalb schätze ich, dass wir abends gezwungen werden, diesen Tatort zu gucken. Ja. Ich gucke den
meistens. Kannst du dich gut angucken?
Nee, ich mag's nicht so gerne. Ich gucke den ja meistens auch vorher schon, deshalb gucke ich den bei der Ausstrahlung oft nicht nochmal. Manchmal machen wir so mit Freunden oder so, aber eigentlich habe ich den dann schon zur Genüge gesehen, weil wir dürfen den ja schon sehen, bevor wir die Nachsynchronisation machen, damit wir auch wissen, was wir da überhaupt synchronisieren. Und dann auch manchmal nochmal, bevor wir dann sozusagen auf Promo-Tour gehen oder die Interviews machen zum Tatort, weil ehrlich gesagt, meistens habe ich schon vergessen, was da passiert.
Ja, also wann hast du den gedreht? Vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren?
Ja, nee, letztes Jahr im November, glaube ich. Also vor einem Jahr.
Klar, ich meine, da ist irrsinnig viel seitdem schon wieder passiert.
Ja, plus,
ich kann mir noch nicht mal merken, von einem auf den anderen Tag, was ich gemacht habe.
Wir haben zwischendurch dann halt schon noch einen gedreht. Manchmal sogar zwei. Und dann bist du so, hä? Was? Um was ging es denn da nochmal? Ach so, ah ja, stimmt. Ey, weiß nicht mehr. Es ist also wirklich anstrengend.
Aber das ist doch was ganz Wunderbares auch, seine Arbeit so aufzufassen. Das heißt, du lebst auch sehr im Hier und Jetzt, wenn du drehst und genießt es mit den Kollegen und so. Und wenn es vorbei ist, dann ist aber auch gut, oder?
Total. Also ich bin total glücklich mit Luise Wolfram, ne, mit meiner Kollegin. Wir kennen uns auch schon länger tatsächlich. Wir haben zusammen studiert. Luise war 2 Jahre über mir. Und haben auch zusammen ein Stück gespielt an der Schaubühne in Berlin. Allerdings waren wir da nie gemeinsam auf der Bühne, also gleichzeitig. Das war sehr witzig. Und dann haben wir uns auch ganz lange nicht gesehen und dann wieder beim Tatort getroffen. Wir hatten auch kein Casting zusammen. Also saßen wir dann irgendwann alle da zusammen, als der
ist das
auch noch dabei war. Und ich muss sagen, Luise und ich, wir haben so viel Spaß. Das macht's wirklich einfach, wenn man mit so Kollegen, wir haben einfach denselben Humor und machen da unsere Witze und so. Das macht schon richtig Spaß zusammen, ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Da als Kommissarin Liv Moormann habe ich im Beschreibungstext gelesen, Stille Nacht heißt dieser Tatort und da geht es also um, ich glaube wahrscheinlich Weihnachten und Liv Moormann ist in ihrer Rolle. Da stand, beide freuen sich, also Liv und Linda Selb, deine Kollegin, haben Feiertagsdienst. Das passt ihnen gut, denn beide freuen sich nicht, mit ihren Familien feiern zu müssen.
Ganz genau das.
Also das heißt, ist die Liv ist eigentlich, ist es problematisch, ist es prekär oder ist es einfach nur, sind es komplizierte Liebesdinge,
die sie... Nee, ist problematisch, prekär und also die Schwester sitzt im Knast, die Liv Mormann hat ihre eigene Schwester in den Knast gebracht, allerdings hat die auch zwei Leute umgebracht, also sorry. Nee, ein Leute, nur ein Leute. Und mit der Mutter hat sie jetzt auch nicht so ein gutes Verhältnis, deshalb kommt arbeiten ganz gelegen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Wie ist es denn in deinem Privatleben, wenn Weihnachten kommt? Würdest du dann, wärst du derjenige, der sagt, ach, wenn es für mich die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, würde ich lieber außer Haus feiern. Trefft ihr euch mal hier zur Gans und zum Braten? Oder bist du so jemand, also ich bin zum Beispiel so, ich würde niemals im Umfeld von Weihnachten irgendwas arbeiten. Ich will nur die ganze Zeit mit der Familie zusammen
Liebst
sein.
Liebst du Weihnachten?
Ich liebe meine Familie. Und dann ist es mir ganz egal, wann die zusammenkommen. Ich gebe allerdings zu, wenn ich ganz tief in mich reinhöre und ganz, ganz ehrlich bin, es ist ein gewisser Druck auf dem Kessel an Weihnachten.
Ja, ne?
Der sich auch manchmal Bahn bricht durch langes hysterisches Schreien, wo man anfängt dabei zu spucken, ja, weil man es nicht mehr kontrolliert, weißt du? So, wenn so Spucke-Dinger fliegen. Und wo man auch mal aus Versehen was kaputt macht, weil Christbaumkugeln gehen zum Beispiel sehr schnell
sehr
kaputt,
oft,
wenn man die wirft.
Ja, wenn man die schmeißt, ja, auf etwaige Familienmitglieder.
Zum Beispiel.
Ich sag's mal so. Ich komme aus einer Familie, wo Weihnachten immer nicht so groß zu Hause gefeiert wurde, weil wir oft in Südamerika waren zu Weihnachten. Ja, bei meiner südamerikanischen Familie in Chile. Deshalb war ich gar nicht so gewohnt, irgendwie unter einem Tannenbaum mit Bockwurst und Kartoffelsalat oder was auch immer man
da
in Deutschland isst.
Da höre ich doch schon die Kritik durch.
ja, und dann, wenn wir mal zu Hause gefeiert haben, hatten wir auch keinen Weihnachtsbaum, sondern so eine Palme, die geschmückt wurde. Als ich dann anfing zu studieren und dann auch gearbeitet habe im Theater und ich tatsächlich sehr oft am 25. und 26. spielen musste, Theater hört ja nicht auf, wir spielen immer, wir sind immer für sie da, außer am 24. War ich tatsächlich dann oft nicht zu Hause, was ich aber auch nicht so schlimm fand. Also Weihnachten wird jetzt nicht so doll wichtig genommen, aber wir feiern schon zusammen Weihnachten und treffen uns. Und ich finde schön, dass man alle mal wieder sieht, weil man sieht sich ja wirklich echt selten. Also auch meine etwaigen unzähligen Geschwister zum Beispiel.
Wie viele, sag nochmal?
6.
Also inklusive dir oder zusätzlich zu dir 6 Geschwister?
Zusätzlich zu mir.
Aber es sind ja auch, ist auf sehr viele Mütter und Väter verteilt.
Ja,
wenn ich richtig
verteilt
bin.
Auf viele Mütter und Väter.
Nicht eine Mutter musste 7 Kinder kriegen, sondern 3.
3, genau. 3
aber die dann wiederum mit 3 verschiedenen Vätern und das dann auch wiederum über Kreuz. Also
genau.
das sind unübersichtliche Verhältnisse.
Sehr unübersichtliche Verhältnisse.
In meinem Gefühl, ich würde es lieben.
Ja,
ich finde
es
je mehr Grundrauschen,
toll.
Desto besser. Weißt du?
Ja,
besser,
ich
als wenn
du
zu dritt sitzt und einer nervt.
Total. Ja. Das ist richtig toll. Und man kann, wenn man auf den einen keinen Bock hat, geht man halt zu dem anderen. Ne? Also da ist viel Spielraum bei uns. Und jetzt bin ich ja auch immer noch sind wir auch noch bei mehreren Familien, weil jetzt gibt's ja noch, also bin ich ja auch mal bei der Familie meiner Freundin. Da gibt's ganz normale Weihnachten unterm Weihnachtsbaum.
Siehst du eben doch Bockwurst und Kartoffelsalat?
Ja,
nee, du kommst schon noch auf deine Kosten.
Da gibt's immer, was gibt's denn da? Raclette. Ich esse ja kein Schweinefleisch und auch wenig Fleisch, deshalb würde ich eh auf die Bockwurst verzichten.
Ja,
ja. Guck nicht so.
Das ist so. Da überhaupt nicht. Ich bin noch beim Raclette. Ich bin noch beim Raclette und ich kann mich nicht beruhigen, weil ich schmecke schon diesen Käse im Zusammenspiel mit diesem Grillgewürz und den Kartoffeln und ich mache ja dann auf die Kartoffeln noch Butter und dann den Käse.
Ja,
ich brauche auch kein Fleisch. So, ich brauche Fleisch völlig überbewertet. Ich komme mit Kartoffeln und geschmolzenem Käse käme ich das ganze Jahr über klar.
Barbara, warst du schon mal in Berlin in der Schwarzen Heidi?
Ist das Restaurant von den Prominenten da? Hat
Nein,
der nicht ein Raclette-Restaurant gehabt? Nee.
Es ist eine schwarze Schweizerin, die Heidi heißt. Und die macht,
schwarze Heidi, ist das
ja,
toll.
Das heißt die schwarze Heidi, da musst du unbedingt meinen, die haben 2 Restaurants, glaube ich, inzwischen. Und da gibt's halt Schweizer Raclette, weißt du, das, wo der ganze Käse gebraten wird.
Ja.
Und
so,
ja. Da war ich am Schweizer Nationalfeiertag, war ich da.
Boah, nee, stimmt, der Schweizer Nationalfeiertag. Warum ist denn ein Nationalfeiertag?
Am 1.
August. Hat das was zu tun mit dem Rüblischwur? Rüdli, nicht Rüdli,
ja,
gell?
Genau.
Rüblischwur.
Rüblia. Ja,
genau. Ja. Ja, genau. Du bist ja chilenisch-schweizerisch und ich frage mich jetzt, was steckt mehr in dir? Das Schweizer Uhrwerk oder die chilenische Siesta?
Ich würde jetzt lieber sagen die Siesta, aber ja, auch halt das Uhrwerk. Es ist irgendwie ausgeglichen. Die deutsche Pünktlichkeit, die auch, ja. Ich glaube von jedem.
Aber soll
etwas.
Ich dir was sagen?
Lieber, aber
wir sind gar nicht mehr pünktlich, wir Deutschen.
Nee,
das hast du das nicht letztens auch schon mal im Zuge unserer gesamten, also früher haben wir ja immer pünktlich, wie die Deutschen sind immer pünktlich und so und so. Inzwischen gelten die Deutschen, die Schweizer lassen unsere Züge nicht mehr in die Schweiz rein,
ja,
weil wir immer zu spät sind und so. Ja. Weißt du?
Die bringen
das heißt,
halt
wir versauen jetzt den europäischen Schnitt.
Die bringen da den Verkehrsplan durcheinander, will ich auch nicht reinlassen. Geht's noch? Aber wenn die Bahn halt auch 3 Stunden Verspätung hat, da kann die ja vielleicht dann auf den nächsten Slot.
Ja. Sprechen wir über Verkehrshindernisse. Du hast den Führerschein gemacht und bist jetzt auch als sozusagen unbekannte Wilde auf den deutschen Straßen unterwegs. Du hast ihn gemacht für einen Tatort, musstest ihn machen mit 33. Ja. Wie hast du dich dabei gefühlt?
Also ich hatte ja schon ein paar Mal angefangen und es nicht zu Ende gebracht. Ja, einmal hatte ich keine Lust, dann ein anderes Mal zog ich nach Berlin. Nee, ich hatte keine Lust, Job, das stimmt überhaupt nicht. Einmal zog ich nach Berlin, da konnte ich dann nicht weitermachen, weil ich studierte. Einmal zog ich dann nach Österreich. Nee, doch, dann habe ich in Berlin nochmal angefangen, dann bin ich nach Österreich umgezogen. Da konnte ich dann nicht weitermachen, weil die haben ein anderes Straßenverkehrsordnungsgesetz und da hätte ich alles nochmal neu machen müssen.
Ich glaube, in Österreich ist auch Linksverkehr und so, da musst du alles nochmal ganz neu lernen.
Ich glaube, in Österreich ist doller Rechtsverkehr, aber gut. Und dann musste ich halt, da habe ich das da halt nicht gemacht, musste ich de facto halt doch alles nochmal machen. Aber das Gute ist, es wurde ja was Neues eingeführt. Und zwar heißt der Führerschein B197, glaube ich, ja. Da machst du, pass auf, das ist jetzt richtig für faule Schweine.
Nur geradeaus fahren.
Genau.
Wenn du darfst
nur
nicht rechts und links
abbiegen. Nee, also du machst 10 Fahrstunden mit Schalten, ja, also Stick. Ja, fester Stick. Danach steigst du um auf Automatik.
Automatik.
Dann kannst du dir aussuchen, ob du weiter Automatik oder Stick fahren willst. Und dann machst du einfach deinen Führerschein auf Automatik.
Und dann darfst du aber nicht Stick fahren, ne?
Doch, darfst du. Das ist neu.
Ach so.
Aber ich muss sagen, wir haben jetzt hier auf Mallorca ein Auto mit Stick und jetzt musste ich mich dran gewöhnen und jetzt kann ich auch Stick fahren. Aber mich hat es halt total abgekotzt und abgenervt bei der Fahrprüfung. Das hat mich so verwirrt beim ersten Mal, als ich da noch auf Schalter gelernt habe. Und ich habe so oft geweint im Auto. Und dann habe ich beim nächsten Mal gesagt, jetzt bin ich 33 oder 32, jetzt habe ich keinen Bock mehr im Auto zu flennen. Ich mache jetzt einen Automatikführerschein.
Ja. Ich meine, es gibt ja kaum noch Schaltautos. Aber ich fahre sowohl Schaltung als auch Automatik. Und was mir auch immer noch passiert, ist, dass ich mal so fröhlich, wenn ich erst Schaltung gefahren bin, und dann fahre ich plötzlich Automatik, dann denke ich, ich muss auf die Kupplung und dann trete ich mit dem linken Fuß auf die Bremse. Weißt du, was da passiert?
Ja, ich weiß, was
so,
da
wenn
passiert.
Du so aus der Autobahn runterfährst und denkst, ich trete mal kurz vorne keine die Kupplung, weil ich schalte jetzt in den vierten Gang und dann mal kurz von 200 runtergebremst auf Ding und so, da haut's die Nora Jones CD hinten aus dem Kofferraum nach vorne. Also, sehr, sehr, sehr schön. Aber das ist doch super. Jetzt hast du den Führerschein und jetzt bist du auch, würdest du sagen, du bist eine begeisterte Autofahrerin?
Ich bin eine begeisterte
Autofahrerin. Braucht man auf Mallorca überhaupt einen Führerschein? Hä?
Kann man einfach so fahren. Die sind jetzt super streng. Die sind super streng, machen sau viele Kontrollen. Und hier darf man auch gar nicht so schnell fahren. Ich glaube, man auf der einen Autobahn darf man 120 fahren. Das ist die Höchstgeschwindigkeit auf der ganzen Insel, wenn überhaupt. Und jetzt immer, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, waren wir in Hof auf dem Filmfest und sind da mit dem Auto hingefahren von Frankfurt aus, sind zum ersten Mal wieder so erstmal so 150 und dann so 170, weil
voll im Geschwindigkeitsrausch.
Und dann waren wir so, oh mein Gott, das ist total schnell. Und dann immer noch kommen Leute und machen Lichthupe und denkst du, sag mal, sind die gestört? Wie schnell wollen die denn noch fahren? Also das war
Oh, man gewöhnt sich halt. Ich meine, solange es noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, fahre ich auch noch sehr schnell. Aber ich meine, eigentlich bin ich total dafür, dass sie die jetzt endlich einführen. Ja. Dann ist auch Ruhe. Ich fahre ja viel in Schweden, da ist 110, da pennst du ein. Wenn du von Deutschland kommst, sage ich mal, und du steigst dann in Schweden in ein Auto und fährst, denkst die ganze Zeit, ich könnte während der Fahrt aussteigen, weil es so langsam ist.
Das ist so ein bisschen wie Amerika halt, ne, wo man überall nur irgendwie zwei fahren kann, darf, gefühlt.
Ja.
Wo ich es gar nicht verstehe, weil die Autobahnen gehen da ja wirklich sehr stark nur geradeaus. Also da kannst du ja stundenlang durch die Wüste fahren und darfst irgendwie nur 90 fahren. Das ist so, hä? Was soll das?
Das versteht man nicht, ne?
Nee.
Aber ich glaube, in Amerika hält man sich besser an die Vorgaben.
Ja, ich glaube, die können einfach nicht so gut Autobahn. Also was ich nur sagen muss, wenn man in Deutschland den Führerschein gemacht hat, ist man wirklich gut vorbereitet für überall Auto zu fahren, weil ganz viele können einfach gar nicht Auto fahren. Keiner hält sich an die Regeln, nichts. Man denkt immer so, und ich habe ihn jetzt wirklich noch nicht lange, aber ich denke, sag mal, wer bringt den Leuten ihr Autofahren bei? Es ist wirklich die Hölle. Ja. Die können alle nicht Auto fahren. Naja.
Nee, in Deutschland wird alles. Wenn du es in Deutschland schaffst, dann schaffst du es überall.
Ja.
Muss man jetzt sagen, bei uns ist alles besonders streng. Wie ist denn Mallorca so? Ich meine, ihr seid da hingezogen und lebt da jetzt wirklich. Was vermisst du manchmal an der deutschen Großstadt? Du hast da vorhin in Berlin gelebt.
Ich lebe ja auch immer noch in Berlin. Also es ist gemischt, ne?
Ja,
ich bin
jetzt
viel zum Arbeiten da. Ich habe auch noch meine Wohnung und so oder unsere Wohnung. Aber klar, ich meine, hier kann man jetzt nicht mal schnell sich was zu essen bestellen oder mal schnell in eine Bar und sich mit seinen Freunden treffen. Wir leben hier auf dem Land. Gestern haben wir ja neue Blumen gepflanzt, ein paar Kakteen gekauft, ne? Aber ich finde das schön, weil man ist so ein bisschen entschleunigt. Der Hund hat viel Platz, darf rennen. Das Kind hat Platz und kann rennen. Die Eltern haben Platz und können rennen.
ist eigentlich ideal.
Es ist ideal und dadurch, dass man tatsächlich, das wäre auch für die Arbeit oder auch mal so dann wieder zurückfahren, hat man irgendwie so einen guten Ausgleich, ne? Also, und ich meine, hier gibt's ja auch eine Stadt, die heißt Palma de Mallorca. Da kann man auch.
Und die ist wunderschön, ehrlich gesagt. Das ist eine geile Stadt. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass die Flüge von Palma aus, ja, da gehen ja 15 Flüge nach Deutschland jeden Tag, wenn es reicht. Wahrscheinlich sogar 30 in der Hochsaison. Ja. Und hier ist es jetzt inzwischen so, wenn du von Berlin nach Düsseldorf fliegen willst, musst du dir den Tag schon aussuchen, weil es kann passieren, dass dann auch mal gar nichts geht. Also, insofern, ist das, glaube ich, wahrscheinlich in allen Punkten die bessere Wahl.
Ja, du, ich bin ganz ehrlich, wir sind unter anderem auch umgezogen, einfach aus Wettergründen, ne, weil hier ist einfach jetzt, ich gucke gerade aus dem Fenster, es ist strahlend blauer Himmel und das im Dezember und unter anderem natürlich auch, weiß nicht, wie geht's jetzt hier mal ein bisschen weiter, wir haben jetzt bald mal wieder Neuwahlen in Deutschland und es wurde uns alles ein bisschen komisch.
Deshalb
habe ich gedacht, naja, erstmal ein bisschen umziehen und vielleicht auch dem Kind irgendwie noch eine schöne Kindheit auf dem Land bringen. Und dann mal gucken, wir kommen bestimmt auch irgendwann zurück in die Stadt.
Ja, also ich habe auch schon überlegt, wenn es jetzt hier so weitergeht mit dem ganzen Scheiß, dann bin ich auch weg.
Ja, irgendwie macht das keinen Spaß. Ernst. Ich finde das irgendwie nicht schön.
Nee, ich sehe es genauso. So, jetzt pass mal auf.
Oh, jetzt hat der Hund ganz laut gebellt.
Da hat der Hund gebellt. Ist das schlecht?
Weiß nicht, hört man's?
Ja, ist aber nicht schlimm.
Ja gut,
dann ist man hört ja auch die ganze Zeit, dass mein Stuhl knackt, oder?
Ja, das ist auch nicht so schlimm.
Können wir den mal auswechseln? Frage an die Redaktion. Hör mal. Sind nicht meine Knochen, sind nicht meine Knie, sind nicht meine Zähne?
Das sagst
ist
der Stuhl. Du.
Ja, meine Knochen. Wenn ich die Treppen runtergehe, macht es so. In meinem Knöchelgelenk. Und da hat jemand gesagt, das ist altersbedingt, das sind Luftbläschen, die du in den Gelenken hast und die werden immer größer, je älter man wird. Und wenn ich die Treppen runtergehe, macht das bei jedem Schritt so. Ist total geil. Und wenn ich in die Knie gehe, macht das so.
Oh nee, das finde ich alles irgendwie scheiße. Aber ich habe das auch schon bei mir, mein Rücken knackt so doll. Also wenn ich morgens aufstehe, knackt der schon.
Ich weigere mich gegen all diese Sachen, zum Beispiel erhöhtes Bett. Ich habe jetzt schon Freundinnen, die fangen an, sich so eine Bank in die Dusche zu bauen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass man da dann sitzen kann, wenn man nicht mehr so gut stehen kann. Oder manche Leute fangen jetzt schon an, Klos einzubauen, wo die Kacke auf so ein Plateau fällt und nicht direkt runterrutscht, damit man, wenn man Stuhlproben nehmen muss für den Arzt, besser an die Kacke drankommt.
Weißt Aber du, ich sag ich dir mal eins, ich finde, diese Toilette ist die bessere Erfindung, weil dann nicht das Wasser so hoch spritzt immer. Das ist auch eklig.
Ich finde ja auch. Weißt du, wie das heißt? Poseidons Kuss.
Da hat ein bisschen länger gedauert.
Das fällt rein und dann kommt so ein Tropfen hoch und das ist ja Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das heißt, der Tropfen trifft dich genau an der richtigen Stelle.
Ekelhaft, einfach nur ekelhaft.
Ganz aber ekelhaft. Du bist doch die Kotz- und Kackbeauftragte ja, bei dir in der Familie. Das habe ich ja vorhin im Intro selbst gelernt.
Ja gut, aber nicht von mir selbst, halt vom Hund und vom Kind.
So. Das ist ja viel schöner. Und warum bist du die Kotz- und Kackbeauftragte?
Weil alle anderen es eklig finden. Ich finde es jetzt auch nicht angenehm, aber einer muss es ja machen. Ich sag's, wie es ist.
Aber okay, es ist so, es gibt welche, die müssen sich sofort übergeben und dann gibt es solche wie uns, die sagen, okay, ich halte es aus. Ja, aber ich fand es schon sehr lustig, als zuletzt ein Hund in mein Wohnzimmer gekackt hat und mein Mann sich mit den Worten verabschiedet hat, oh, das stinkt aber, das kann ich gar nicht gut aushalten und ist einfach zwei Zimmer weitergegangen. Und so als würde ich sagen, oh geil, endlich mal wieder Hunderscheiße vom Teppich kratzen, das liebe ich. Ja. Und hat mich einfach damit allein gelassen.
Großartig. Einfach großartig. Finde ich fantastisch.
Ja. Also, liebe Jasna, liebe Barbara, schreibt die Redaktion. Wir haben gehört, dass Jasna kein Fan von unangenehmen Situationen ist. Wir dachten, wir reizen das Ganze ein bisschen aus und deshalb spielt ihr Talk of Shame. Wir haben eine Liste mit unangenehmen Situationen vorbereitet. Bitte ordnet diese Situationen auf der Schamskala zwischen 0 und 10. Eure schamlose Redaktion. Warum hast du Probleme mit bestimmten Situationen? Was ist dir unangenehm?
Fast alles in meinem ganzen Leben. Ich bin einfach total total introvertiert.
Ach du Scheiße. Bist du denn dann die Richtige für dieses Gespräch hier?
Weiß ich nicht. aber ich habe eine Frage zum Gespräch. 1 ist wenig und 10 ist viel?
Keine Ahnung. Warte, ich schaue nochmal. 1. Ist gar nicht schlimm oder ist mir... Ja, 10 ist total peinlich. So würde ich es jetzt deuten.
Okay, 10 ist total peinlich. Okay, alles klar.
Aber... Okay, dir ist alles peinlich. Ich hab über dich gelesen, es sei dir auch peinlich, wenn du im Supermarkt danach fragen musst, ob dir jemand irgendwo was aus dem Regal holt oder so.
Ja, das ist mir nicht mehr peinlich. Das ist mir jetzt egal. Daran habe ich mich gewöhnt. Aber zum Beispiel, ich mag zum Beispiel auch nicht gerne so im Restaurant anrufen und reservieren. Weiß nicht.
Echt?
Warum. Ja, kann ich nicht.
Aber ist es vielleicht einfach nur Faulheit?
Nee. Ich mag irgendwie nicht, mich dem zu stellen oder so. Ich mache da auch selber sozusagen eine Eigentherapie und zwinge mich dann, es zu machen, weil es ist ja eigentlich gar nicht schlimm.
Ja, das stimmt. Ja. Also mir ist es zum Beispiel manchmal, also ich telefoniere einfach grundsätzlich nicht gerne.
Ja, ich telefoniere jetzt auch nicht so gerne. Vor allem, was ich, obwohl ich mag dieses Videotelefonieren, finde ich irgendwie besser als nur telefonieren, weil ich finde beim Telefonieren, ohne dass man den anderen sieht, fällt es einem oft schwer, zu deuten, was der andere meint. Also, weil man das Gesicht nicht sieht, kann man keine Emotionen dazu lesen. Und dann manchmal hat
da musst du es so machen wie ich und einfach die ganze Zeit reden und den anderen nicht zu Wort kommen lassen, weil so, wie du selber meinst,
Barbara, das
meinst du ja.
Das ist wirklich eine fantastische Idee.
Du bist einfach zu rücksichtsvoll mit den anderen, da musst du drüber hinweggehen. Okay, also wir gehen jetzt mal ein paar schamvolle Situationen durch. Beim Lachen pupsen.
Kommt drauf an, bei wem ich bin. Ja, sorry.
Beim Lachen pupsen ist mir jetzt auch schon länger nicht passiert. Passiert aber, wenn man älter wird, vielleicht öfter.
Ja.
Okay.
5.
Dem Kollegen, ja, einem Kollegen eine Nachricht schicken, die eigentlich über ihn und nicht an ihn ging. Oh Gott, das ist mir passiert.
Das ist 10.
Das ist das Schlimmste. Kannst du auch nicht dich rausgehen.
Ich habe ja auch einen Podcast mit Katharina zusammen, Messed Up heißt der, wo wir so Beichten besprechen. Und da haben wir letztens auch eine Geschichte gehabt, wo eine zu ihrer Affäre sozusagen gehen musste und den eigentlich aber auch nicht so geil findet. Aber unbedingt mal wieder. Ne? Weißt
ja,
du schon?
So richtig.
Ja. Mhm. Und dann wollte sie das ihrer Freundin schicken und hat das ihm geschickt.
Und hat geschrieben, ich wollte einfach mal wieder so richtig
ja,
und so.
Ja, ich mag ihn nicht so gerne und so, aber ja.
Oh Gott, ja, das ist schon
so unangenehm. Ja, also das
aber vielleicht war der auch erleichtert, der Typ.
Ja, es ging wohl danach auch trotzdem noch weiter. Also
ich wollte gerade sagen.
Also ich weiß gar nicht mehr, musst du mal nachhören.
Muss man dann auch die innere Haltung ganz stark von dem irgendwie abtrennen, was sie ja, vielleicht total. So drauf hatte. Und
also
da hat er sich gedacht, komm.
Das finde ich eine 10 von 10.
Ja, ich auch. Mir ist es mal passiert und zwar habe ich geschrieben in einen Chat, wo mehrere Leute drin waren. Ja. Und ich dachte, ich schreibe es nur an eine Frau. Und da wurde über jemanden gesprochen, der auch in dieser Chatgruppe mit dabei war. Und das war nicht zu. Und dann kam von ihm nur so Fragezeichen. Und dann ist ja auch Löschen und Dingen und Totstellen und so, das geht ja nicht mehr an. Muss man dann einfach sich bekennen. Ja.
Du so, sorry, ich finde es total kacke. Und das wollte ich dir jetzt einfach mal im Beisein der Gruppe sagen.
Oh. Man winkt einer Person zurück, obwohl man nicht gemeint war.
Das finde ich eine Acht. Das finde ich eine Acht. Das passiert mir allerdings öfter mal. Ich denke, hä, warum winken die denn? Dann winkt man so zurück und denkt, hi. Und dann merkt man, ach, so bin ich gar nicht, okay, trotzdem, hi.
Also mir passiert jetzt immer häufiger, dass ich etwas in Unordnung gerate, also rein äußerlich, weil ich es, also es hat jetzt glaube ich nicht direkt was mit meinem Alter zu tun, aber zum Beispiel letztens bin ich so aus dem Flugzeug ausgestiegen und da hatte sich, weil ich so viel Haarspray und Zeugs und Toupierzeugs in den Haaren hatte und so, habe ich geschlafen, mich so nach hinten gelehnt und dann ist mir die gesamte Frise irgendwie so hoch gerutscht und stand hinten eben so hoch, ja?
Ja.
Und dann bin ich aufgestanden im Flugzeug, als wir aussteigen wollten und dann stand neben mir so ein Mann und der hat mich so angelacht und ich habe so zurückgelacht und irgendwann hat er gesagt, ihre Haare stehen hinten hoch und, so. Und ich dachte, weißt du, der will mit mir, das war mir so unangenehm und ich habe auch so einen Lippenstift, von dem ich dachte, also wo sehr lange dachte und deswegen denke ich jetzt manchmal schamvoll zurück und denke mir, wie oft ist mir das wohl passiert, ich dachte, der sei durchsichtig, der ist aber total rot, ja, der ist rötlich, ja.
Ah, das habe ich auch letztens gehabt.
Und den
habe
ich mir aber wie so ein Kind, habe ich mir den immer so, weißt du, so halb übers Gesicht und manchmal denke ich mir, oh, die Nase ist auch ein bisschen trocken, schmier auch ein bisschen was in die Nase. Und dann stand ich irgendwo in so einer Line und dann waren auch Leute, die mit mir so Blickkontakt aufgenommen haben und ich dachte mir, heute läuft's richtig gut. Den Pulli sollte ich häufiger anziehen und dann habe ich gemerkt, dass ich wie so ein Kind komplett rot verschmiert war im ganzen Gesicht.
Aber hast du nicht manchmal, ich finde es total schwierig, weil man wird ja auch immer so ständig so angestarrt von Leuten, ne, weil die Leute denken halt, sie kennen einen, beziehungsweise sind sich da nicht sicher und gucken dann nochmal und denken, ist das die jetzt oder ist die das nicht? Und dann wird man so angeglotzt und die Leute sind ein bisschen verwirrt und dann lachen sie und dann auch nicht. Und deshalb bin ich total verwirrt, wenn jemand vor mir steht und winkt. Natürlich denke ich, ich bin gemein. Hallo.
Ja, ich fange an jetzt. Ich winke schon, bevor die anderen winken, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt schon so Thomas Gottschalk-mäßig, dass ich so durch den Supermarkt gehe und das alles so durchmoderiere.
Ja, das ist
so, jetzt gehen wir mal zu den Äpfeln rüber. Die sehen aber gut aus heute, ha? Huh? Und so,
redest
weißt du, ich bin jetzt mit
selbst?
Allen schon im Gespräch.
Redest du mit dir selbst?
Ich singe vor allem. Ich singe.
Ich rede relativ viel mit mir selber.
Ich auch. Ich finde es aber auch nicht schlimm.
Ich auch nicht.
Warte mal, man macht... Oh, man macht die Musik auf dem Handy an und die Kopfhörer sind noch nicht verbunden. Ja, auch sehr lustig. Und man merkt es erst so nach 3 Minuten.
Das passiert ja öfter, sehr oft älteren Herren im Zug.
Ja.
Mhm. Da hatte ich mal eine Situation, da hat einer, ich hatte so Noise-Canceling-Kopfhörer, wo man wirklich kein Laut hört, ne, wenn man die aufhat. Und da saß mir gegenüber so ein Typ und ich saß in der ersten Klasse und dem hat das so schon mal gar nicht geschmeckt, dass ich erste Klasse fahre, weil ich hatte irgendwie einen Jogginganzug an, keine Ahnung. Hat sich, glaube ich, gedacht, das Mädchen hat sich doch hier geirrt. Die darf doch nicht in der ersten Klasse fahren. So, und dann hatte ich eben diese Kopfhörer auf und ich habe gar nichts gehört. Ich hatte die einfach nur auf, weil ich keinen Bock hatte, den ganzen anderen Scheiß zu hören. Mhm. Dann guckte er mich die ganze Zeit so an und war immer so... Ja, und dann kam er zu mir rüber und meinte so, könnten Sie mal Ihre Kopfhörer ein bisschen leiser stellen? Er meinte so, ich höre überhaupt nicht. Ich meinte, ich weiß ganz genau, dass Sie die ganze Zeit Musik hören. So richtig, ein richtiger Deutscher. Er meinte, Sie können gerne mal hören. Ich höre nichts. Er meinte, Sie haben gerade eben auf Ihrem Handy ausgedrückt. Dann war ich so, nein, ich höre nichts. Wenn Sie mal genau hinhören würden, das ist die Dame da hinten, die wahrscheinlich vergessen hat, ihre Kopfhörer einzustöpseln.
Hey,
er hat es nicht eingesehen, ja, und die arme Frau hat es gehört und war dann so, und er hat aber immer noch mich verdächtigt. Da habe ich auch gedacht, boah, dem habe ich auch gesagt, Sie sind ein richtig guter Deutscher. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja, letzte Frage, von jemandem Fremden die Hand greifen oder ähnliche vertraute Gesten machen, weil man denkt, es sei der eigene Partner, der ist es aber gar nicht. Das ist mir auch schon passiert.
Das finde ich unangenehm, ganz doll. Das ist auch eine 8 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch andere
also ich
fremde Menschen
auch
berühren, mag ich gar nicht.
Ja. Doch, ich schon. Ich berühre sehr viel, aber ich habe auf eine Art und Weise berührt, das war sehr vertraut. Und da habe ich gesehen, ja, der hat auch eine dunkelblaue Chino an, aber es ist nicht mein Mann. Habe ich auch sehr viel später erst gemerkt. Und kennst du das auch, wenn Kinder auf so einer Party, wo so viele Leute sind und die denken, die stehen vor ihrer Mama und dann greifen die so nach einem und dann erschrecken die, die zucken so richtig zusammen, wenn sie merken, dass du nicht die Mutter bist, aber nur ihr sehr nett ihre Hand ergriffen hast.
nett nochmal geholfen. Ja, das ist aber, da geht's noch, da speichert man es noch unter süß. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist es nicht mehr süß, wenn man falsch greift. Hallo, Entschuldigung, wer sind Sie denn?
Die verwirrte Jasna. Du hast angeblich einen dritten Vornamen, also neben Jasna und Fritzi, einen dritten Vornamen einer bekannten Sängerin.
Ja, den sag ich dir nicht.
Rihanna, Beyoncé, Shakira, Adele.
Nee, ich sag's dir nicht.
Musst du nicht sagen.
Sag noch ein paar mehr, dann sage ich dir, ob es dabei war oder nicht.
Helene?
Das wäre ja nicht schlimm. Der Name ist auch nicht
wirklich.
Nee, der Name ist nicht schlimm. Ich sage ihn nur nicht, weil ich dann gehänselt werde.
Ja, das verstehe ich natürlich.
Du heißt ja wie sag ich ja und?
Dann ist es vielleicht wirklich sowas wie Shakira oder so. Shakira wäre wahnsinnig lustig.
Shakira. Jasna, Fritzi, Shakira.
Das sofort von Arte zu RTL 2 mit nur einem Namen, oder?
Ja.
Jasna, Fritzi, Shakira.
Ja.
Das ist ja super. Ja, okay, verstehe. Du bist aber Helene Fischer-Fan.
Ja, kann man durchaus sagen, ja.
Hast du sie mal getroffen?
Nein. Ich habe aber irgendwie, ich weiß nicht. Manchmal habe ich irgendwie ein bisschen Schiss, Leute zu treffen, die man. Also ich sag dazu, ne, ich finde jetzt die Musik nicht absolut geil. Das ist jetzt nicht Musik, die ich mir reinziehe. Ich finde sie aber als Person und als Künstlerin super spannend und super interessant. Ne? Ich war jetzt irgendwie auf ein paar Konzerten. Ich kann dafür umsonst hin, deshalb.
Warum? Kennst du Leute?
Ich habe Freunde in der Branche.
Oh, geil.
Und ich finde die Show einfach wahnsinnig. Also das ist ja vergleichbar wie eine deutsche Britney Spears oder so. Ne? Oder,
total.
Und ich finde das Wahnsinn, was die da macht und leistet und irgendwie 3 Stunden spielt mit Pause. Das finde ich wirklich absolut bemerkenswert. Und das gucke ich mir gerne an und finde interessant, wie aus einer Person, die wirklich ja absolute Schlagermusik gemacht hat und außer wie halt diese ganzen Marianne und Michaels so eine deutsche Pop-Ikone draus geworden ist. Ja? Und
total.
Wer es da für ein Team hintersteckt. Und deshalb finde ich die wahnsinnig spannend als Künstlerin, aber jetzt nicht musikalisch.
Nee, ich weiß, was du meinst und mir geht es ganz genauso. Und ich denke mir jedes Mal, das ist wirklich unser internationaler Star. Mhm. Also wenn du Helene in ihr, wenn die in so einem Kleid und wenn die dann da tanzt und singt und Ding und danach irgendwie dann noch ein Bambi in der Hand hält oder irgendeinen anderen Preis, dann denkt man sich, das könnte jetzt auch eben irgendjemand aus Amerika sein. Und um ehrlich zu sein, das haben wir ja immer noch nicht in allen Punkten so geschafft, weil die Deutschen wollen ja auch immer nicht so glamourös sein. Ja?
Nee.
Die fangen ja dann immer gleich wieder an, ah nee, reicht, ich nehme nur ein T-Shirt und ich brauche gar nichts und so, ja.
Ja,
und
aber ich finde eben das, was
die, ja, und die ist, die hat wirklich so einen internationalen Glamour da in die Geschichte reingebracht. Und ich bin auch total begeistert von der Art, wie sie sich selber gemacht hat und wie sie auch gemacht wurde. Ich glaube, das ist ja
total
eine gute Teamarbeit
auch
mit vielen Leuten.
So smarte Moves zu machen, wie zum Beispiel dann nochmal hier Atemlos mit Shirin David, war das Atemlos? Ja, rauszubringen, weil Shirin David ist ja ungefähr dasselbe, also von Star Appeal, dasselbe Kaliber, ne? Die könnte, finde ich, auch eine International Starlet sein. Das ist schon wahnsinnig spannend, finde ich.
Ja, finde ich auch toll.
Die
Frage war, dass du Helene Fischer-Fan bist. Und das sind wir ja alle irgendwie. Und ich verneige mich total vor ihrer Leistung. Ja. Und was ich halt auch immer so super finde, man weiß halt nichts über sie.
Ja,
und das finde ich eigentlich so toll.
Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich habe manchmal dann Angst, Leute zu treffen, die man irgendwie so ein bisschen bewundert oder so. Weil wenn die doof sind, dann finde ich das irgendwie blöd. Dann will ich die lieber nie treffen und irgendwie, keine Ahnung, ich habe sie auf jeden Fall noch nicht getroffen.
Gibt's jemanden, den du musst jetzt nicht sagen, wen du doof fandst, aber gibt's jemanden, wo du wirklich total starstruck warst, als du den getroffen hast?
Wen ich doof fand?
Nee, nicht wen du doof fandst, sondern wo du einfach dir dachtest, boah, ich bin total begeistert, den Menschen endlich kennenzulernen. Weißt du, so Größen aus Film und Fernsehen?
Ja,
oder?
Also einmal Jake Gyllenhaal.
Den hast du getroffen?
Ja, da war ich so aufgeregt.
Warum hast du den getroffen?
Auf der Berlinale, der war da in der Jury und ich hatte einen Film laufen und dann hat man so ein ganz großes Dinner, wo alle Filmdrinks sind. Dann war ich die ganze Zeit so, boah, ich würde gerne ein Foto machen, aber eigentlich nur, um meine Schwester zu ärgern, weil die findet den so toll, weil hat natürlich nicht gestimmt, also stimmt, aber hat auch nicht gestimmt. Und dann hat mich mein Produzent immer so, ja, dann geh doch hin. Und ich so, nee, das finde ich total peinlich, unangenehm. Ja, und dann hat mich seine Frau in der Hand genommen und meinte, wir gehen jetzt dahin. Dann drehte ich mich noch so um und sprach mit irgendjemandem, drehe mich um und stehe so vor Jack Gyllenhaal und war so, hallo, hi, can I take a picture with you? So ganz schlechtes Englisch auch plötzlich gesprochen. Da haben wir uns ganz lange unterhalten, es war ganz nett. Der ist einfach ein ganz netter Mann.
Ja, ich glaube, das Geheimnis, überhaupt mit jemandem ins Gespräch zu kommen, ist überhaupt völlig aus dem Kopf zu lassen oder außer Beacht zu lassen, dass der prominent ist.
Total.
Weil ich glaube, du willst ja auch nicht, dass Leute dich nicht ansprechen, weil die sagen, oh, da ist die Jasna Fritzi Power,
ja, genau.
Die ist nächste Woche im Tatort.
Na, ich will, dass die Leute ganz normal mit mir reden.
Ich habe mich nicht getraut, die Nummer von Katrin Bauerfein zu erfragen, weil ich mir dachte, nee, die kriegt so viel Anfragen und ich fand die so nett. Da dachte ich immer, ich will die mal einladen. Dann dachte ich mir, ich kann doch die jetzt nicht nach ihrer Nummer fragen oder einladen. Die ist ja total prominent. Dann habe ich mir irgendwann überlegt, stell dir mal vor, alle würden mit mir so umgehen, würden so sagen, nee, die Barbara, die können wir nicht einladen, ja, ist ja im Fernsehen. Dann wäre ich ja ganz alleine.
Siehst du? Aber was ich aber auch schwierig finde, ist nach Telefonnummern fragen. Also ich finde, wenn man sich so auch so Prominente kennenlernt und so, mir fällt das ganz schwer zu sagen, hey, wollen wir irgendwie Nummern tauschen oder so, weil ich finde, es ist sowas Privates und dann so,
ja,
hier, willst du meine Nummer?
Ja gut, okay, also jetzt vielleicht, ich würde jetzt auch nicht gleich Herbert Grönemeyer nach seiner Nummer fragen, aber ich finde, wenn man sich jetzt so richtig lustig unterhält, man so das Gefühl hat, boah, wir haben ja, was weiß ich was, Kinder im gleichen Alter und Ding und die haben die gleichen Erfahrungen und so, dann finde ich, kann man schon das mal so machen.
Ja, okay, also, manchmal. Aber ich finde, das finde ich zum Beispiel eine schwierige Sache. Das ist für mich sehr schwierig, sowas zu fragen. Nach einem Kontakt.
Ja.
Also alle Leute, die es hören, die
aber
mir
für
einen
dich
Kontakt
ist es auch
schicken
schwierig
wollen,
in einem Restaurant anzurufen und einen Tisch zu reservieren. Eben. Also insofern, ist ein Wunder, dass du so alt geworden bist.
Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe bis jetzt. Mensch, ich weiß auch nicht, wie das geschehen konnte.
Aber du gehst ja gut dagegen vor. Also jetzt machst du deinen Podcast mit deiner Freundin Katharina Vogel. Thorn, nicht Katharina Vogel. Die gibt's auch, glaube ich, aber die macht was anderes. Ja. Katharina Thorn. Ja. Messed Up heißt das Ganze.
Ja.
Was besprecht ihr in diesem Podcast?
Wir besprechen in diesem Podcast, also es ging los, dass wir von Reddit Beichten genommen haben. Also Reddit ist ja so ein Online-Portal, wo viele Leute Dinge beichten, die ihnen im Leben passiert sind. Und wir haben uns vornehmlich MIDRs Whole Stories rausgesucht. Da ging es dann um sowas wie zum Beispiel, die Oma ist schon lange tot, wohnen in Amerika, sind eigentlich Deutsche, die wurde eingeäschert, Mutter ist in einen anderen Bundesstaat gezogen, Asche wurde geteilt und dann war noch so ein bisschen Asche über und dann haben wir die Asche getrunken. So Sachen. Oder Mann lernt eine Frau kennen, ist verheiratet, hat zwei Kinder, Frau hat einen Nierenschaden, braucht eine Spenderniere, kann eigentlich nur aus der Familie gespendet werden, testet sich trotzdem, findet dann raus, dass er mit der Frau verwandt ist. So Sachen haben wir besprochen. Jetzt haben wir aber das Konzept ein bisschen geändert und besprechen dann, Freunde und Leute aus der Community schicken uns Beichten von sich selbst und wir besprechen die dann und sprechen dann halt über die Themen oder was uns dazu einfällt, wie wir das finden und geben tolle Ratschläge auch. Könnt ihr mal reinhören.
Ja, was ja interessant ist, man muss es ja selber dann zumindest so tun, als wüsste man es besser, beziehungsweise als wäre man irgendwie, also weil du willst ja nicht moralisch sein, oder?
Nein. Manchmal waren wir ein bisschen moralisch, aber jetzt ist es auch witzig. Also ich meine, und man kommt manchmal echt in eine gute Diskussion und man lernt sich noch mal ganz anders kennen.
Ich finde ja wenn man drüber redet, versteht man sich selber und auch den Sachverhalt oft viel besser, wie wenn man nur drüber nachdenkt.
Total. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Und das machen wir jede Woche und freuen uns immer, wenn wir witzige Geschichten von unseren Freunden oder auch jetzt langsam auch aus der Community bekommen. Das Gute ist, man kann das ja auch anonym machen oder wenn man denkt, ja, mir ist das passiert, das ist mir aber so peinlich, ich will das nicht erzählen, kann man es ja so erzählen, als wäre es einer Freundin.
Na klar, weißt du? Kennen wir doch alle, natürlich. Wenn man zusammensitzt. Stellt euch vor, was einer Freundin von mir letztens passiert ist. Eine Sache muss ich dich noch fragen, bevor schon unsere Zeit um ist. bist. Du bist Schirmherrin der Tourette-Gesellschaft. Ja. Und da dachte ich mir, das ist mit Sicherheit was, was du dir sehr speziell ausgesucht hast, oder sind die auf dich zugekommen? Weil man kriegt ja jetzt gerade, finde ich, über die sozialen Medien viel über Tourette mit. Und ich muss dir wirklich sagen, dass das ist für mich also eine der krassesten, wie soll ich sagen, Diagnosen, die man irgendwie haben kann und von denen ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man damit irgendwie leben kann. Mhm. Wie hilfst du da und wie bist du da rangekommen?
Also die sind auf mich zugekommen, nachdem ich einen Tick anders gemacht habe, den Film, wo ich ein Mädchen mit Tourette-Syndrom spiele. Und dann war ich so, ja, okay, ich weiß überhaupt nicht, was man da machen muss. Und dann haben die gesagt, na, eigentlich musst du gar nichts machen. Das Wichtigste ist eben, zum Beispiel in solchen Gelegenheiten wie jetzt über das Thema zu sprechen. Manchmal, also ich muss sagen, dass ich wirklich ein bisschen schleifen habe lassen. Aber ein bisschen das Thema publik zu machen, darüber öffentlich zu reden und immer mal irgendwie in Sendungen darüber zu sprechen, damit es eben, damit dieses Tourette-Syndrom bekannter wird. Genau, und Verständnis in der Bevölkerung gibt. Aber ich glaube, jetzt so, wo Social Media, das gab es ja damals noch gar nicht, als ich den Film gemacht habe, so groß geworden ist und auch so Leute wie zum Beispiel Billie Eilish offen darüber sprechen, dass sie Tourette-Syndrom haben, gibt es, glaube ich, ein viel größeres und anderes Verständnis und eine viel größere Bereitschaft auch, sich diesem Thema zu nähern. Ne? Es geht ja einfach nur darum, dass man Menschen, die zum Beispiel Tourette, also die stärkste Form, diese Koprolalie haben, wo man eben ganz viel schimpft und so, ne, und sehr starke körperliche Ticks hat, dass man eben mit denen ganz normal umgeht. Ne? Das wollen die ja. Genauso wie du und ich.
Ja, das ist gut. Ja, das ist mit Sicherheit eine krasse Aufgabe, aber das ist auf jeden Fall super, dass du das ein bisschen in die Öffentlichkeit trägst. Siehst du, jetzt hast du es nicht schleifen lassen, hast es mal wieder thematisiert. Und jeder, der dann noch mehr wissen will, kann sich ja informieren. Genau. Hast du heute schon Kartoffeln gegessen?
Nee, leider noch nicht.
Du bist nämlich so ein Kartoffelfan wie ich, gell?
Ich liebe Kartoffeln, das ist wirklich mein Lieblingskohlenhydrat. Aber, ich wollte lügen. Ich hätte gestern keine Kartoffeln gegessen, leider. Aber ich esse oft Kartoffeln.
Ich finde, Kartoffeln langweilen mich auch nie. Ich könnte jeden Tag Bratkartoffeln mit Zwiebeln und so, weißt du, die Zwiebeln so ein bisschen fast schwarz angedingst und so. Ja. Und dann einfach so, ich könnte es jeden Tag essen und dann könnte ich aus den Resten das nochmal zerstampfen und dann als Brei essen.
Man kann
einfach
so viel aus der Kartoffel machen.
Was da nochmal übrig ist, dann nochmal rausbacken als Kartoffelpuffer.
Man kann die Kartoffel ist einfach ein sehr vielfältiges Kohlenhydrat, aus dem man sehr viel machen kann. Und deshalb halte ich ein Plädoyer für Kartoffeln auch gut zu Raclette.
Ja, vielleicht könntest du auch noch Schirmherrin der deutschen Kartoffel werden, verstehst du? Ja. Der Kartoffelgesellschaft. Der da würde ich mich übrigens, würde ich meine Mithilfe anbieten. Ja. Und wir zwei in so Kartoffelkostümen bei runden Festivitäten, verstehst du? Und auf dem Jahrestag der deutschen Kartoffelbauern, ich sehe uns beide da stehen.
Ja, und auf so Weinfesten oder so.
Ja, du bist so eine kleine Mandelkartoffel, so eine schwedische, und ich bin die Linda, gute deutsche Linda.
Ja, da haben wir doch einen Job schon für uns für demnächst, wenn es nicht mehr läuft. Bucht uns bitte als eure deutsche Kartoffel.
Ich habe keine Angst mehr vor der Zukunft, seit ich mit Jasna Fritzibauer gesprochen habe.
Toll, das freut mich.
Unsere Zeit ist schon um. Schade. Jasna, ich gucke dich am Sonntag im Tatort.
Ja, da freue ich mich. Ich gucke mich ja auch, wie wir jetzt gehört haben. Am Sonntag und
dann komme ich einfach am besten zu dir, dann sparen wir einen Fernseher, der läuft.
Müsstest aber ein Geschenk mitbringen, weil, wie gesagt, das Kind hat Geburtstag.
Kein Problem, okay. Ich hab eine ganze Schublade mit alten Sachen, die weg müssen.
Perfekt, die nehmen wir
für
gerne.
Für jede Altersklasse. Tschüss, das war toll,
tschüss,
danke.
Vielen Dank dir.
Wieder viel dazugelernt ich würde sagen, wir zwei packen jetzt die Koffer auf nach Mallorca.
Hallo.
Da ist die Sonne immer.
Der Hund bellt, wenn man klingelt.
Der Hund bellt und kleine Esel warten auf uns.
Gerne.
Das wird so schön. Let's go. Und vorher, aber die Arbeit darf nicht zu kurz kommen. Freuen wir uns noch auf einen neuen Gast nächste Woche.
Sind wir wieder da dann.
Dann sind wir wieder zurück aus unserem Kurzurlaub Mallorca. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de